SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es gibt sie tatsächlich. Menschen, die so von Hörspielen begeistert sind, dass sie selbst welche produzieren, ohne zu wissen, ob sie je gesendet werden. Um diese freie Hörspielszene geht es heute Abend. Denn jeden Herbst veranstalten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen Wettbewerb für unabhängige Hörspielschaffende und zeichnen im Rahmen der ARD-Hörspieltage das beste Kurzhörspiel aus. Eine 14-köpfige Fachjury hat aus den Wettbewerbseinreichungen in diesem Jahr 5 Stück für die Shortlist ausgewählt. Und diese 5 wollen wir Ihnen heute Abend und an den kommenden beiden Abenden hier in SWR 2 Tandem vorstellen. SWR 2 Redakteurin Katrin Zipse war mit in der Jury und ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Pinball heißt dieser Wettbewerb. Wie ist der Preis dotiert?
Der Preis ist dotiert mit 1.000 Euro plus Urkunde plus grüner Trophäe.
Und mit großer Preisverleihung am 10. November.
Ganz genau.
Bei denen dann die Preisträger groß gefeiert werden.
Ja, innerhalb der Nacht der Gewinner der ARD-Hörspieltage.
Und das beste Kurzhörspiel, das ja bis dato dann unerhört war, bekommt noch mehr Ohren.
Ja, also sagen wir mal, es ist ab morgen dann im Netz, ne? Ab dann kann man es hören und dann bekommt es hoffentlich sehr viele Ohren.
Welchen Stellenwert hat dieser Preis bei den Hörspielmachern?
Also die ARD-Hörspieltage sind das größte deutschsprachige Hörspielfestival und von daher hat der schon einen hohen Stellenwert. Es gibt auch nicht so viele Wettbewerbe für freie Hörspielschaffende, also die Zahl ist wirklich überschaubar und man hat natürlich eine relativ große Aufmerksamkeit, wenn man beim Pinball mitmacht und nominiert wird.
Wir sprechen heute Abend über den Pinball-Wettbewerb, mit dem die ARD die besten unabhängig produzierten Kurzhörspiele auszeichnet. Meine Kollegin Katrin Zipse sitzt mit mir im Studio und war in der Jury mit dabei. Auf 5 Hörspiele auf der Shortlist habt ihr euch festlegen müssen, habt ihr euch in der Jury bereits geeinigt. Ausgezeichnet wird das beste Kurzhörspiel, das unabhängig produziert wurde. Was heißt unabhängig?
Unabhängig bedeutet in dem Fall außerhalb der öffentlich-rechtlichen Anstalten, ohne Unterstützung von ihnen.
Das heißt, sie sitzen zu Hause an ihrem Schreibtisch und haben ein Programm auf dem Rechner und basteln. Ganz alleine.
Ja, zum Teil sitzen sie dann am Rechner, zum Teil sitzen sie auch unterm Tisch und nehmen die Wortaufnahmen auf. Manche sitzen natürlich auch im Studio
von der Uni. Wieso unterm Tisch? Entschuldige, wenn ich die unterbreche.
Oder halt irgendwo, wo der Raum so isoliert ist, dass man da gute Wortaufnahmen machen kann. Manche nehmen einen Tisch mit Tischtuch und setzen sich dann drunter, damit möglichst wenig Schallquellen von außerhalb zu hören sind oder in den Schrank. Da gibt es wahrscheinlich die witzigsten Methoden, die können wir dann die Hörspielmacher selber fragen.
Da muss auch sehr viel improvisiert werden bei diesen unabhängigen Hörspielproduktion.
Ja, es ist natürlich immer je nachdem, was man gerade produziert, aber es muss auf jeden Fall viel improvisiert werden. Es müssen auch viele Ideen entwickelt werden, um mit dem Mangel, der dann eben doch im Unterschied zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten beim Produzieren herrscht, den irgendwie in den Griff zu kriegen.
Wie groß ist diese sogenannte freie Hörspielszene?
Die ist so frei, dass ich nicht wirklich schätzen kann, wie viele dazugehören. Sie ist auf jeden Fall groß. Und sie ist auf jeden Fall inzwischen völlig heterogen. Ich würde sagen, es gibt also richtig alte Hörspielmacherhasen. Es gab ja zum Beispiel auch schon in den 60er Jahren, in den 50er Jahren sogar schon Leute, die unabhängig Hörspiele produziert haben. Das sind natürlich immer mehr geworden, weil die Arbeitsmöglichkeiten viel besser geworden sind durch die Digitalisierung. Und es gibt nach wie vor aber auch viele Junge, die das machen. Also ich würde sagen, das ist eine große Altersspanne mittlerweile und man spricht die unterschiedlichsten Menschen damit an.
Welche Kriterien müssen jetzt bei dem Pinball-Wettbewerb die eingereichten Hörspiele erfüllen?
Erstmal natürlich, was wir schon gesagt haben, sie müssen unabhängig produziert sein. Sie dürfen maximal 20 Minuten lang sein und sie dürfen noch nicht in öffentlich-rechtlichen Anstalten gesendet worden sein und auch noch nicht kommerziell vertrieben worden sein.
Das heißt, sie sind dann tatsächlich unerhört.
Sie sind tatsächlich unerhört oder sie waren schon auf anderen Festivals, das dürfen sie.
Wer sitzt mit dir in der Jury?
Die Jury besteht ja aus 14 Mitgliedern. Das sind auch von jeder ARD-Anstalt ein Hörspieldramaturg oder eine Hörspieldramaturgin. Dann eine Hörspieldramaturgin in dem Fall aus der Schweiz und eine aus Österreich. Und dann noch ein Vertreter vom ZKM, der Mitveranstalter der
ARD. ZKM, musst du kurz sagen, ist die Abkürzung für?
Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Genau. Und dann noch ein Vertreter der HFG, das ist die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Dann kommt man insgesamt auf 14 Menschen.
Wow, große Menge an Leuten. Ich glaube nicht, dass ihr alle zusammen mit 14 in einem Raum sitzt und euch ein Hörspiel nach dem anderen anhört. Wie läuft die Bewertung ab?
Also das finde ich toll, aber so ist es nicht. Wir haben insgesamt 94 Einreichungen. Die werden dann auf die Juroren erstmal verteilt. Also es gibt dann 5 Gruppen und jede Gruppe hat ungefähr 20 Hörspiele, die sie hören muss. Ein bisschen mehr. Ich war in der Gruppe, wir hatten 24. Aber da hört jeder für sich unabhängig und gibt dann seine Stimme ab und muss innerhalb von der ersten Bewertungsrunde 2 bis 3 Hörspiele nominieren, die weiterkommen. Und dann gibt es die zweite Runde. Das waren dann insgesamt 23 Hörspiele und die haben dann wirklich alle gehört, jeder für sich. Und danach hatten wir eine Telefonschalte, eine Telefonkonferenz mit wirklich 14 Hörspieldramaturgen und Dramaturginnen und dem Moderator.
Nach welchen Kriterien beurteilst du ganz persönlich?
Es gibt so Grundkriterien, würde ich mal sagen. Dazu gehört auf jeden Fall ganz klar immer bei jeder Textbeurteilung erstmal Inhalt, Aufbau, Dialoge. Dann, weil es ja ein Hörspiel ist, ist natürlich das nächste auch ganz wichtig, Einsatz akustischer Mittel. Dann Regieleistung bewerte ich auf jeden Fall. Wie sind die Sprecher geführt? Wie ist die Musik integriert? Welche Sounds kommen dazu? Welche Geräusche? Und dann aber auch für mich jetzt gerade auch beim Pinball oder überhaupt, wie originell ist eigentlich der Zugriff auf das Thema oder wie geht man mit welchem Inhalt um?
SWR 2 Tandem. Über den ARD Pinball reden wir heute Abend und natürlich hören wir die 5 Hörspiele, die es auf die Shortlist geschafft haben. Nur Berlin ist auch zu viel, ist eine Hörspielreihe, in der es um die Beziehung zwischen Jan und Ina geht. Sie waren mal ein Paar, sehen sich nun seit einigen Jahren wieder, es knistert zwischen ihnen, aber Jan ist jetzt mit einer anderen Frau zusammen, wenn auch in einer offenen Beziehung. Teil 3 von Nur Berlin ist auch zu viel ist nominiert für den Pinball.
Nee, das Geräusch in einem Fort, das Klingeln, Rasseln, das Geläute, das Radio hier, der Fernruf dort, ich finde keinen stillen Ort, und dann der Sport, der reine Mord, was ist das bloß für ein Tempo heute? Man rennt, man schwimmt, man boxt sich schlank, Sport macht gesund, hör ich oft sagen. Bis der gesund macht, bin ich krank, ich kann das Tempo nicht vertragen.
Ja, sie hat eine offene Beziehung vorgeschlagen. Und ich verstehe auch eigentlich, was sie will. Ich verstehe auch, wo das irgendwie so herkommt. Aber ich habe vor dem Hineinstürzen ziemlich Respekt. Weil du dann ja auch, das ist schon auch, man weiß ja nicht, was dann passiert. Wo das hinführt, was das mit uns macht.
Was wäre denn die andere Option?
Dass alles weitergeht wie bisher. Und es wäre auch schön, so eine Beziehung zu zweit.
Hallo?
Hallo, hier ist Jan.
Oh, hi.
Ich habe mich mit Paul getroffen. Und der hat mir deine Nummer gegeben und ich dachte, irgendwie ist vielleicht eine gute Idee, uns auch mal wieder zu treffen.
Ich bin recht flexibel. Also, schlag einfach was vor.
Morgen?
Ja, Nachmittag, wenn das...
Sehr gut.
Gut, dann...
Ich schreib dir nochmal.
Perfekt.
Dann, ich freue mich.
Alles klar.
Bis morgen.
Ja, ich mich auch.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Vielleicht müssen wir die Unterhaltung nochmal beginnen.
Vielleicht.
Vielleicht musst du die Frage stellen, damit...
Ich weiß auch gar nicht, wie man so eine Frage stellt.
Also, dass wir keine Liebesbeziehung führen können, finde ich ziemlich einleuchtend. Oder?
Ja.
Okay, danke.
Ja. Die Vorstellung, dass das hier die Fortführung wird nach einer langen Pause, die liegt mir schon sehr fern, glaube ich.
Und ob wir befreundet sein können, das weiß ich nicht, weil wir es ja auch nicht konnten, als wir damals irgendwie zusammen waren.
Und jetzt ist es auch schon wieder eher flirty, als dass es so ist, ja, wir treffen uns und reden so über Paul.
Wissen deine Eltern, dass du eine offene Beziehung lebst?
Nee.
Könntest du halt darüber sprechen?
Ich weiß nicht so richtig, vielleicht mit meiner Mutter, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich sie enttäusche. Meine Mutter mag meine Freundin wahnsinnig gern. Und ich glaube, sie hat eine Vorstellung von, wie Kennenlernen und Zusammensein und Familiegründen funktioniert. Und eine offene Beziehung wäre für sie klar ein Rückschritt. Das wäre, also sie würde das überhaupt nicht verstehen. Das wäre für sie eine Bedrohung oder eine Zerfallserscheinung von einer Beziehung. Ja, keine Ahnung, was das soll.
Okay, Les Flirty, was ist denn bei dir so los überhaupt?
Aber, also, interessiert dich das? Willst du das? Würdest du das wissen wollen?
Ja, also, das spielt doch vielleicht auch eine Rolle, oder nicht? Wenn wir darüber sprechen, was wir sein können.
Mhm, ja. Ich weiß auch nicht so richtig, oder ich wusste nicht so richtig, wie das so mit Sam und mir ist mit so einer offenen Beziehung. Ich weiß nicht, vielleicht auch, also zum Beispiel so ein Abend mit dir, das ist schön und ich weiß nicht, ob ich mir den vorher verboten hätte, weil ich geglaubt hätte, oh, das ist irgendwie meine Ex-Freundin und ich weiß nicht, ob Sam das gut findet, wenn ich mich mit ihr treffe. Und allein das zu sagen, dass wir eine offene Beziehung führen, was ja eben nicht bedeuten muss, dass man mit allen Leuten gleich schlafen muss, sondern einfach nur bedeuten kann, man lässt sich so gegenseitig Raum, es ist offen. Dass ich mir so irgendwie auch erlauben kann, mich mit dir zu treffen. Und klar, man kann so denken, was für ein engstirniges Konzept, dass ich das vorher nicht konnte, aber irgendwie ist das ganz schön.
Also siehst du mich schon so ein bisschen als die Dritte, eine potenzielle Dritte?
Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, weil als ich zum ersten Mal verliebt war und die Beziehung irgendwie endete, da habe ich glaube ich ein halbes Jahr oder so Liebeskummer gehabt und ich am besten in der Zeit konnte ich mit meinem Vater darüber reden und er hat sich hingesetzt, mich in den Arm genommen und ich habe geheult und das war toll zu wissen, dass ich so über Beziehungen mit meinem Vater reden konnte, aber als es vorbei war, als ich dann neue Entscheidungen getroffen habe, andere Beziehungen einzugehen oder nicht und als dann Trennungen waren oder sowas, habe ich festgestellt, ich traue mich einfach nicht, mit ihm darüber zu reden. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das daherkommt, dass ich eine Vorstellung davon habe, worüber man mit seinem Vater reden kann oder nicht.
Ich frage mich halt, wo das hingeht.
Wenn du so die Dritte, was die Dritte so...
Was man so ist als...
Dritte.
Und wie sieht das aus?
Also wenn das mit der offenen Beziehung, also für mich jedenfalls heißt das ja, dass du die Dritte sein kannst, die du gern sein willst.
Du wirkst so verunsichert, ich will dich gar nicht so sehr verunsichern.
Du fragst mich ja, was das zwischen uns sein kann und ich weiß das nicht, bevor das passiert. Aber ich...
Welche Option gibt's da? Ist das so ein... Und dann trifft man sich alle anderthalb Wochen mal, so wie es jetzt ist, und dann schaut man, ob was passiert oder nicht. Und wenn ja, dann ist das auf jeden Fall okay, aber eben auch nur, darf ich dich anrufen am nächsten Tag? Ist das komisch? Gibt es Zeiten, wo ich nicht anrufen darf? Gibt es, wenn sie nicht da ist, dann verbringen wir ein ganzes Wochenende zusammen? Oder also?
Ja, also das gehört auch so ein bisschen dazu, wie wir aufgewachsen sind mit irgendwie unseren Vätern, als die neuen Väter in den 80er Jahren, die schon so gut über sich selbst reden konnten mit aller Welt und so. Klar, das und trotzdem, ich hab dir das ja vorhin gesagt, mein Vater war auf jeden Fall so ein weicher neuer Vater in den 80ern und trotzdem habe ich Schwierigkeiten mit ihm zu reden. Und ich bilde mir wahnsinnig viel darauf ein, also dass ich irgendwie die ganze Zeit darüber reden muss, dass ich wieder Liebeskummer habe und dann setzen wir uns auf ein Bier irgendwo hin und reden die ganze Zeit darüber und ich kann ganz frei darüber sprechen, welche Probleme mir das macht und welche, ja, das ist toll, dass wir das können und wir verbinden das auch mit irgendeinem Fortschritt und finden uns ganz emanzipiert.
Kann
Kannst du das nicht verstehen, dass es auch ein bisschen spannend ist?
Nee, weil ich nicht weiß, was ich vermissen sollte, wenn meine Beziehung, in der ich bin, die normale Zweierbeziehung, in der ich bin, was mir da fehlen sollte. Und wenn mir das fehlt, warum ich darüber nachdenken sollte, mir das von außen zu holen. Also, you're not good enough und ich suche mir den anderen dafür oder was?
Nee, darum geht's nicht. Es geht ja, also so eine lange Beziehung, die wird ja, die entwickelt sich weiter und bestimmte Gefühle kommen dazu, die am Anfang nicht da waren und bestimmte Gefühle verschwinden, die am Anfang da waren. Und so ein bisschen macht eine offene Beziehung das möglich, dass man so ein Bedürfnis nach so Schwärmen und Flirten und irgendwie interessant sein für andere Leute, dass man das...
Was ist das denn für eine egozentrische Kacke?
Ja, das ist sehr egozentrisch, aber das am Ende sind genau diese egozentrischen Dinge, diese großen Egoismen, sind der Grund, warum Beziehungen oft auseinandergehen. Das ist ja nicht... Das ist doch nicht zufällig. Und worum geht es in Liebe denn sonst als um große Egoismen?
Ey, meine Großeltern sind seit 70 Jahren verheiratet. Aber die haben auch nicht über Gefühle geredet. Die können auch nicht über Gefühle reden. Also nicht anders als wir haben uns ein Leben lang geliebt. Also das ist das, was. Das ist schön, dass man das hören kann. Es klingt auch super, es klingt auch sehr ehrlich, aber das ist nicht über Gefühle reden und Sachen problematisieren. Und ich glaube, die haben sehr viel in ihrem Leben gemeistert, aber vor allen Dingen übers Aushalten. Das Motto meiner Großeltern. Was machen wir jetzt? Sind wir in einer Krise? Wir wissen es nicht. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter. Wir haben einfach immer weiter gemacht.
Kennst du dieses Phänomen, dass Menschen sagen, ich bin so verliebt und diese Liebe wird nicht erwidert, ich kann die aber auch nicht mit jemandem anderen füllen, ich kann jetzt nicht mal mit jemand anderem in die Kiste springen, weil ich Gefühle habe für einen speziellen Menschen? Das ist verliebt und das, wovon du sprichst, kann ich mir nicht als Verliebtheit vorstellen.
Das ist ein bisschen schwer, darauf zu antworten. Weil, also, ich schon.
Das ist schön. Solange dich das befriedigt, was? Ist das sehr schön.
Das ist so aggressiv.
Was ich sage?
Ich habe das Gefühl, du redest gegen meine Fähigkeit zu lieben und das greift mich sehr an.
Das tut mir leid. Ich will ja nur, dass du glücklich bist.
Ja, so ein bisschen glaube ich dir das.
Danke.
Was ist denn dieses romantische Liebesideal, so was dann da noch mitschwingt? Was
soll das denn sein? Kennst du das nicht? So diese Vorstellung, dass man ein Leben lang zusammen ist, dass man irgendwie auch in der Liebe so einen Raum hat, der irgendwie ganz exklusiv ist, der so ein bisschen auch gegen die Welt steht. So die Rettung. Das ist der Ort, wo man so sicher ist und in dem man zu zweit alles schaffen kann.
Es ist eben nicht die einzige Beziehung, die man führt, die einem wichtig ist und wo man für andere Leute, so man hat ja Freunde und man hat auch irgendwie Familie und warum sollte man nicht auch noch jemanden haben, der so zwischen Liebe und Affäre und Freundschaft ist.
Ich weiß halt nicht, ob das für mich klingt wie freie Liebe oder wie Liebe in Zeiten des Kapitalismus. Ich weiß nicht, ob das ganz eiskalt ist oder so weich und warm und schön, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das geht.
Ich habe eigentlich immer eher gedacht, dass es befreiend ist.
Weiß ich nicht.
Ich habe das Gefühl, du nimmst alles so. Es ist alles so schwer.
Jetzt nur schon wieder das.
Ja.
Wieder die alte Leier. Du hast gerade gesagt, du hast dich verändert. Ich nehme das nicht schwer. Ich kann nur nicht dein Erklärungsmuster auf mich übertragen, weil ich mich in einer anderen Situation befinde. In unserer Begegnung.
Ja. Aber musst du das denn, damit es irgendwie gut sein könnte für dich als Dritter?
Schon.
Aber dass wir beide das gleiche Erklärungsmuster haben, ist das wichtig?
Nein, ach so, nein.
Weil das ist ja noch nicht mal
in Nein, das gar nicht, aber ich brauche ein Erklärungsmuster. Ja.
Und alle möglichen Erklärungsmuster, die du dir vorstellen
ich
kannst.
Ich brauche mein eigenes Erklärungsmuster.
Und die sind alle nicht gangbar, die du dir...
Nein, das sage ich gar nicht.
Okay. Also kannst du dir doch was vorstellen, wo es funktionieren würde.
Vielleicht.
Nur Berlin ist auch zu viel. 3. Eine Hörspielreihe von Marie-Charlotte Schube, Till Großmann und Nick-Julian Lehmann. Mit Marie-Charlotte Schube als Ina, Till Großmann als Jan und Nick-Julian Lehmann als Paul. Eine Eigenproduktion im Jahr 2018. Fortsetzung folgt.
Nur Berlin ist auch zu viel. Das erste von 5 für den Pinball nominierten Kurzhörspielen haben wir gerade gehört. Für Konzept, Regie und Mischung verantwortlich ist Nick-Julian Lehmann und der ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Nick.
Schönen guten Abend.
Es geht in eurer Hörspielreihe um Beziehungskonzepte. Wie ist die Idee dazu entstanden?
Ja, also vor ein paar Jahren haben wir schon mal 2 Folgen aufgenommen und diese Figuren existierten einfach, Jan und Ina. Die sind entstanden in Improvisationen und die wollten wir dann weiterentwickeln. Und dann war die Überlegung, wie sie wieder aufeinandertreffen nach ein paar Jahren. Und da war das Naheliegendste, dass man jetzt nicht eine Liebesgeschichte erzählt mit ganz simplen Happy End, man ist zueinander bestimmt, sondern dass es auch darum geht, wie Leute in Beziehungsformen sich wiederfinden und was das für sie bedeutet.
Also dieser Teil 3 der Hörspielreihe ist nominiert. Was ist denn in Teil 1 und 2 passiert?
Also genau, die Folgen funktionieren eigenständig auch. Man kann sie auch so hören. In Teil 1, da sind sie Anfang 20 und da haben sie eine Beziehung. Man hört eigentlich ihren Beziehungsalltag, ihre Spielchen, bis sie sich dann trennen. Und im zweiten Teil, Jahre später, denkt Jan an einem Silvesterabend an sie zurück, trifft sie wieder und da führen sie eigentlich Gespräche, was zwischen ihnen passiert ist. Aber es ist klar, dass zwischen denen nichts weiter passieren wird.
Du hast das jetzt gerade schon gesagt, das ist aus einer Improvisation entstanden und die Gespräche im Hörspiel klingen auch, naja, also wirklich improvisiert. Gibt es überhaupt eine schriftliche Vorlage oder gar keine?
Naja, es gibt immer so Szenarien, die ich entwickle. Also es war klar, dass Jan sie anruft, dass Jans Freundin eine offene Beziehung ihm vorgeschlagen hat, dass er damit Schwierigkeiten hat. Wie Ina darauf reagiert, war von vornherein nicht festgelegt. Das war wirklich so, okay, jetzt trefft ihr aufeinander und jetzt führt ihr Gespräche darüber. Und dann geht es darum, das ist dann ihre Aufgabe der Regie, bestimmte Richtungen, die so eine Improvisation geht, zuzuspitzen und dann quasi aus dem Moment heraus in den Pausen dann zwischen den Takes zu sagen, geht da nochmal nach und sucht da noch weiter. Also es gibt manchmal auch geschriebenen Text, der als Vorlage dient, der ja so stimmungsmäßig dann als Vorlage bestimmt ist, aber jetzt nicht so Text, den sie einüben müssen und den sie dann auch wie so aufführen, das nicht.
Aber das heißt, ihr nehmt das in einem Stück auf und es gibt keine zweite Chance?
Naja, im Hörspiel gibt es immer zweite Chancen. Also es gibt viel, viel mehr Material, als man das da, was man da hört. Beispielsweise diese Gespräche von Jan über seine Familie, das ist halt während einem einstündigen Spaziergang halt irgendwann aufgetaucht. Und diese Szenen zwischen Jan und Ina, die man hört, die sind an einem Aufnahmetag entstanden. Also es gibt da eine Stunde Material, denke ich.
Das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. Die anderen beiden, die an dem Hörspiel mitgearbeitet haben, sind Marie-Charlotte Schube und Till Großmann. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, beziehungsweise entschieden, dass ihr zusammen Hörspiele produzieren wollt?
Ja, wir haben vor Jahren mal zusammen Theater gespielt und haben danach eigentlich uns entschieden, einen Kurzfilm zu machen. Und da ist das Bildmaterial ausgefallen und so haben wir dann mit dem Audiomaterial weitergearbeitet. Was wahrscheinlich besser war, weil es funktioniert so, finde ich, ganz schön. Und so, weil ich in die Richtung gegangen bin, habe ich quasi so dann Till und Charlie angefragt und immer wieder alle paar Jahre dann so Hörspielfolgen produziert.
Was bedeutet euch das, dass ihr auf der Shortlist für den Pinball steht?
Ja, das ist eine großartige Möglichkeit, auch gehört zu werden. Das ist ja dann auch online und ich glaube gerade so diese Online-Ausstrahlung ist halt sehr schön, um eben nicht nur in einem linearen Sender Platz zu haben und gehört zu werden von denen, die es auch normalerweise hören, sondern tatsächlich die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ja, hier, das ist online, hört euch das mal an. Das finde ich eine großartige Möglichkeit. Und klar, in deinem Rahmen der Hörspieltage auch vor Ort sein zu dürfen und zu können.
Am 10. November ist die Preisverleihung und vielleicht seid ihr ja die glücklichen Gewinner.
Was? Vielleicht.
Vielleicht. Nur Berlin ist auch zu viel, ist nominiert für den ARD Pinball. Regie hat Nick Julian Lehmann geführt und mit ihm haben wir gesprochen. Schönen Dank, Nick.
Vielen, vielen Dank.
SWR 2 Tandem am Montagabend. Hörspiele müssen nicht immer szenische Inszenierungen sein. Auch Literatur lässt sich mit Hinzunahme von Musik und Geräuschen intensivieren. Ein solches poetisches Hörspiel ist unser nächstes Kurzhörspiel, das für den ARD Pinball nominiert ist. Das Haus von John Sauter.
Jemand, der zu viele Möglichkeiten hat, macht sich möglicherweise Gedanken. Wenn Grau das neue Schwarz-Weiß ist, drücke ich die Waschmaschine einfach auf Stopp. Da sind wieder das Schwarz und das Weiß, ganz einfach. Keine Umdrehung, nur haben und nicht haben. Lass uns, was wir haben, zusammenwerfen, wir werden mehr davon haben. Lass uns ein Haus bauen mit dem Geld der Alten. Ich kaufe mir ein Haus. Du kaufst dir ein Haus. Menschen bauen Häuser, Häuser bauen Menschen, neue Menschen. Einen Menschen oder irgendwas mit Gesicht. Ein gekaufter Mensch schmeckt meist ungewaschen oder frisch gewaschen. Egal, Hauptsache im Haus ist alles neu.
Haus ist alles neu.
Ich heize mit Gewissheit meinen Kamin, schaue übers Land,
schaue über
den Fernseher.
Durch den Fernseher.
Noch einen Schluck, Schatz? Unsere Haltung passt gut zur Couch. Unsere Haltung passt gut auf die Couch. Hier, fühl mal, sitzt man nicht toll? Und das Bett erst, wie anzüglich uns der Verkäufer angesehen hat. Er ist darauf herumgewippt. Das kann nur Federkern, er hat gesagt. Das kann nur Federkern.
Das kann nur Federkern.
Wie der geschaut hat, Schatz, ich hätte fast etwas gesagt. Ein Haus, ein neuer Mensch, er hält das Dach. Schaut nach oben, wie einen Schirm hält er das Dach. Schaut nach
Himmel.
Oben,
wohin schaut
nicht
er?
In den Himmel. Wohin schaut er?
Weg von dieser Welt.
Weg von dieser Welt. Sein Schirm, ein Heiligenbild. Sein Schauen, ein Gebet.
Diese Welt ist voller Möglichkeiten.
Diese Welt ist voller Möglichkeiten.
Er schaut sie sich an.
Er schaut sie sich an. Der neue Mensch in seinem Schirm. Schatz, hast du den Hund schon in den Garten gelassen? Das neue Futter, wirklich toll. Die Tür ist abgeschlossen.
Die Tür ist abgeschlossen.
Ja? Lass uns kein Haus bauen. Der tiefe Himmel ödet mich an. Hier ist Pleistozän oder Eisenzeit oder Zonenzeit. Schau, wie sie ihre Gartenkörper vor den Grills wenden. Ich habe dir doch gesagt, hier halte ich es nicht aus. Nicht drei Wochen, nicht zwei, vielleicht eine, wenn man schweigt. Das Rauschen der Bahnen und Straßen fehlt mir nicht. Aber hier, in der sogenannten Stille, höre ich zu viel anderes. Hier reden sie von Dingen, die sie nicht sehen, hinter Grenzen, die sie nicht gebaut haben, mit den Menschen, die sie kennen. Ich schütte mein Bier weg, tief in mich rein, das Nächste und Nächste. Bevor ich mein Bewusstsein verliere, höre ich sie flüstern. Sie wollen uns aufessen, sie wollen uns weichschlagen und ausziehen, in unsere Öffnungen würzen, Äpfel, Birnen und Karotten hineinstecken, die Augen kommen raus und dann der Grill. Wir werden vor ihren Bäuchen gebraten, ja, stell dir das vor diesen Bäuchen, die noch viele Generationen zeugen werden, vor diesen Bäuchen werden unsere Muskeln gebraten werden, bis sie leicht zu kauen sind. Die Trommelfelle platzen raus. Aber erst, wenn du noch einiges gehört hast an Zischeln und Brutzeln, dazu kommen, unterbrochen von Bierrülpsern, die Stimmen der eingeteilten Grillmeister. Wie man alles richtig machen muss, wie man die Dinge regeln muss, wie man mit denen umgehen muss. Das wird saftig, ein saftiger Braten, ja, das wird ein saftiger Braten, ein verdammt saftiger Braten. Jam, 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 jam. Lass uns kein Haus bauen. L-U-K-H-B, lass uns kein Haus bauen. L-U-A-V, lass uns alles verkaufen. G-Z-N, Grundstück, Zäune, Nachbarn. Das Geld verbrennen wir. Lass ihnen doch ihr Leben hier. Lass sie warten, bis die Alten in den kleinen Neubauzimmern am Rand der Ansiedlung erstickt sind. Lass uns warten. Ihre Kinder und Enkel werden es sich schon holen. Ich habe dich gewarnt. Der tiefe Himmel ist schmierig. Er steht so tief, dass mir die Schmiere in den Augen klebt. Ich reibe darin herum, auch mit den Fingernägeln scharre ich, bis es weh tut, wo das Augenweiß auf die fleischigen Winkel trifft. Das Kratzen nützt nichts. Der Blick wischt weiter an den Bäumen herum, deren Holz unter den fettigen Wolken Tumore austreibt. Hier ist kein Land. Glaub mir doch, hier ist kein Land. Nein, lass uns zusehen, wie sich die Nachkommen anstecken mit Fickschleim und Funken an den Maifeuern. Wirf von mir aus noch ein paar Bücher und Bilder hinterher. Los, mach doch. Du hast immer alles erfunden, ja? Immer alles schön erfunden, wenn dir das Echte zu echt war. Dann bleib doch hier in deinem Scheißkaff und bau dein Scheißhaus, ja? Bau dein Scheißhaus, bau es, bau. Dass alle es sehen, sich anstecken mit deinem Scheiß, da sie sich anstecken und ihren Suff in die Welt kotzen. Du Hausbauer, Bauer, Hausbauer, Hausbauer, Bauer, Bauer, Hausbau.
Das Haus von John Sauter, der jetzt am Telefon ist und uns mehr über dieses Hörspiel erzählen kann. Hallo John.
Hallo.
Du hast Journalistik und Kunstgeschichte in Leipzig studiert, Sprachkunst in Wien. Du schreibst Lyrik, Prosa und eigene Songtexte, also machst auch Musik. Welchen Stellenwert haben Hörspiele in deiner Arbeit?
Hörspiele bekommen da gerade einen höheren Stellwert, weil wie gesagt, ich mache eigentlich mehr Musik unter dem Namen Johnny Katharsis oder schreibe halt Lyrik, arbeite auch gerade in einem Roman. Aber dann hat sich das halt mit dem Hörspiel so ergeben und das ist ja auch vom Inhalt gerade, ich würde mal sagen, aktuell und ich arbeite dann jetzt auch am nächsten Hörspiel.
Was ist denn zuerst da, der Text oder die Musik?
Hauptsächlich Texten. Da ist auch, wenn es um Musik geht, eher Texte. Also ich benutze nur meine Stimme und Texte und für die Untermalung suche ich mir dann meistens Kollegen.
Du sprichst selbst, das habe ich, glaube ich, richtig erkannt gerade,
genau,
im Hörspiel.
Genau, das ist von mir eingesprochen, genau.
Und alle anderen Geräusche, Musik, Abmischung, Regie, ist das auch alles? Also bist du die ganze Produktion in Personalunion?
Prinzipiell jein, also Regie und das ganze Konzept habe ich mir natürlich auch überlegt und beim Sound, was da die Abmischung so betraf, hat mir der Martin Knapp aus Graz ein bisschen unter die Arme gegriffen. Genau, mit dem habe ich da zusammengearbeitet.
Das Haus ist eine Reise in, ich sag mal, die spießige Kleinbürgerlichkeit, in der so alles geregelt sein muss. Was willst du beim Zuhörer damit bewirken?
Vielleicht, dass man bei einigen Sachen mal ein bisschen mehr die Augen und Ohren aufmacht. Ist natürlich in dem Hörstück alles ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich arbeite da eigentlich halt nur mit Sachen, die ich halt wirklich schon wahrgenommen habe, gerade sehr stark wahrnehme und überdrehe da halt die Schraube jeweils immer ein bisschen.
Du arbeitest zurzeit auch an einem Theaterstück und am nächsten Hörspiel.
Genau.
Worum wird's denn darin gehen?
In einem Theaterstück, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, da wir da gerade bei einer Bewerbung sind und da gerade was einreichen. Es geht so ganz grob um zwei Planeten, die miteinander in Beziehung stehen. Der eine beutet den anderen Planeten so ein bisschen aus, da gibt es so Wechselwirkungen und dann entspinnt sich da so eine kleine Geschichte draus.
Aber es sind schon die gesellschaftlichen Themen, die dir auf den Nägeln brennen, die du in irgendeiner Form verarbeiten musst, in Musik oder Text oder Hörspiel?
Ja, ich versuche das immer so ein bisschen metaphorisch zu brechen, weil es mir dann jetzt so zu direkt ist, mir das immer ein bisschen zu platt und gibt mir da auch dann viel ums Erzählen. Aber prinzipiell werden da schon immer aktuelle Dinge, die auch politisch mir am Herzen liegen, verarbeitet, ja.
John Sauter ist mit Das Haus auf der Shortlist für den ARD Pinball. John, danke, dass du uns mehr über dieses Hörspiel erzählt hast und toi 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 für den...
Ich bedanke mich auch.
10.11., da ist die Preisverleihung und am 9.11. werden schon alle nominierten Hörspiele bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe, auch dann in Anwesenheit der Macher, auch mit dir, dann vorgestellt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder.
Ich bedanke mich. Ciao.
Und dann am 9. November, beziehungsweise eigentlich schon auch ein bisschen vorher, wird dann die Arbeit auch der 14-köpfigen Jury beendet sein, die eben den Gewinner kürt. Und in dieser Jury sitzt ja meine Kollegin Katrin Zipse. Katrin, wir haben heute Abend 2 der 5 Kurzhörspiele gehört, die es auf die Shortlist geschafft haben. Was macht denn in deinen Augen diese beiden so besonders und preiswürdig?
Bei Nur Berlin ist auch zu viel, hat mir ganz besonders die Machart gefallen, dass es eben ein reines Dialogstück ist, auch eben die Improvisation. Man merkt ja schon, es ist keine komplette Textgrundlage, sondern die improvisieren da drauf, aber gleichzeitig kommen sie genau auf den Punkt. Und ich finde, es ist sehr schön inszeniert und der Einsatz der Musik und der Geräusche ist sehr stimmig. Das hat mir von daher einfach als Gesamtkonzept sehr gut gefallen.
Und das Haus?
Das Haus ist ein starker Text, der hat eine große bildliche Kraft, finde ich. Und gleichzeitig hat er eine Aussage, die jetzt nicht so mit dem Zeigefinger daherkommt, aber trotzdem ist ganz klar, da ist auch eine politische Aussage dahinter und das Hörspiel nimmt eine Haltung ein. Das fand ich da auch sehr überzeugend und vor allem auch die rhythmische Sprache fand ich sehr gut.
Morgen Abend hören wir hier in SWR 2 Tandem das nächste Hörspiel von der Shortlist und sprechen dann auch über den ARD Pinball, den Preis für das beste unabhängig produzierte Kurzhörspiel und die Vielfalt der ja fast 100 eingereichten Hörspiele, die sich beworben haben.